Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Klaus. Er hat extra für heute Morgen das Vorspiel für den 16. Sonntag nach Trinitatis komponiert und uns vorgetragen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich über das schöne Wetter draußen, dass wir alle so gut gelaunt, weil Sonne färbt ja irgendwie auf die Gesichter ab, ne? Dass wir gut gelaunt hier sitzen. Und ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Gott heute hier ist, dass er uns begegnet in Liedern, in Worten, die gesprochen werden, aber vor allen Dingen jedem Einzelnen ganz tief in seinen Gedanken, in dem, was er mit diesen Worten, mit diesen Texten, mit diesen Liedern macht. Und Gott begegnet uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Und ich wünsche, dass ihr aus diesem Gottesdienst heute Morgen etwas Wichtiges mitnehmt, das für euch in eurem Leben euch Halt, Zuversicht und Hoffnung gibt. Wir wollen mit Gott reden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Heiliger Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich, um dich anzubeten, um dich zu loben, um dich zu verkündigen. In deiner Größe, in deiner Herrlichkeit und Pracht. Danke, Herr, dass du uns ansiehst, dass du uns erwählt hast als deine Kinder. Danke, dass wir mit dir reden dürfen und dass du uns hörst. Herr Jesus Christus, du bist vor vielen, vielen Jahren auf diese Welt gekommen, um lebendiges Zeugnis für die Existenz deines Vaters zu sein. Und du bist ans Kreuz gegangen für die Schuld und Entfernung der Menschen von Gott. Wir bitten dich, komm du uns ganz nah. Lass uns in deinem Leben, in deinem Wirken erkennen, was Gott für uns Menschen bereitet hat. Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, fülle du uns aus. Gib uns Weisheit, Kraft für das, was wir tun und sagen und denken. Und so bitten wir dich für diesen Gottesdienst. Sei du da, begegne uns und segne uns. Amen. Ihr habt alle am Eingang von einem netten jungen Herrn einen solchen Zettel bekommen. Der wird uns nicht nur gleich durch die Predigt leiten, sondern auf der Rückseite sind auch ganz viele Informationen aufgeschrieben. Eine Information ist allerdings zu viel. Nämlich, ich glaube, die ist noch einfach vom letzten Wochenende übrig geblieben. Heute gibt es nach dem Gottesdienst, soweit ich weiß, keinen Brunch. Oder hat jemand was mitgebracht? Da lade ich mich gern ein. Also, wie gesagt, erste Zeile ist leider ein Druckfehler. Kaffee und Tee wird es allerdings geben. Insofern könnt ihr trotzdem noch hier bleiben. Aber es gibt keinen Brunch. Um 12 Uhr wird der Sören Kapke, jetzt müssten eigentlich zwei Bilder kommen. Casey, kannst du mal so ein Bild einschmeißen? Ne, das ist da, ja, das ist er. Sören, zweiter von links, mit vier mir unbekannten Menschen aus Nepal. Sören war ein halbes Jahr in Nepal und er hat also für 12 Uhr eingeladen, einen kleinen Vortrag zu halten über das, was er in diesem letzten halben Jahr erlebt hat. Er hat ja zwischendurch immer so Reiseberichte in seinem Blog veröffentlicht, beziehungsweise per Internet verschickt. Also jetzt auch noch mit Bildmaterial und persönlichen Worten. 12 Uhr unten im Café Q. Und dann möchte ich auf zwei Veranstaltungen in dieser Woche besonders hinweisen. Einmal ist es am Mittwochabend Da wird hier im Gemeindehaus die Missionsfamilie Pascher, deren Paten, die wir ja als Paten begleiten, so, wir sind die Paten, sie sind die Missionare, die haben ihre Arbeit in Brasilien in die Hände brasilianischer Mitarbeiter gelegt und sind jetzt auf Dauer wieder in Deutschland und werden uns am Mittwoch erzählen, was sie in den nächsten Wochen, Monaten und möglicherweise auch Jahren erwartet, was sie in Deutschland als Missionare arbeiten werden. Und der zweite Termin in dieser Woche ist am nächsten Samstag. Da haben wir unsere Gemeindemitgliederversammlung. Nicht abends, sondern tatsächlich mal samstags nachmittags mit ein bisschen mehr Zeit und Muße und auch einer Kaffeepause mittendrin. Nächsten Samstag Mitgliederversammlung. Jetzt habe ich tatsächlich was vergessen, mir mitzunehmen. Und zwar wird es in, ich glaube, 3 Wochen startet es, wieder einen Elementarkurs geben. Also für alle die Menschen, die zwar interessiert sind, aber nicht so genau wissen, was ist wirklich dran am christlichen Glauben. Die hören zwar, was wir hier sonntags morgens feiern und verkünden, aber irgendwie bleiben da immer noch ganz, ganz tiefe, bohrende Fragen. Für die ist dieser Elementarkurs, wo man in einer entspannten Runde, auch mit einem Essen, wirklich ganz elementare, wichtige Fragen des christlichen Glaubens klären kann. Geleitet wird der Elementarkurs von unserem Pastor Rolf Zyrus. Anmeldungen gibt es draußen am Infoständer. Und dann möchte ich jetzt den Rainer Klute nach vorne bitten. Wo ist er? Da ist er. Weil der Rainer, der geht jetzt schon ganz weit voraus, aber Großereignisse brauchen auch entsprechende Vorbereitungen.
So ist das. Und diejenigen von euch, die schon länger in unsere Gemeinde gehören, die wissen, wenn ich hier vorne stehe, dann geht es meistens um Computer. Welches Thema? Nein, nicht Computer. Ostergarten, richtig, sehr gut. Ich habe aber den Eindruck, dass in den letzten 2 Jahren, also seit dem letzten Ostergarten, in den letzten 1,5 Jahren, eine ganze Reihe Leute neu in unserer Gemeinde sind, die unseren Ostergarten noch gar nicht kennen. Darf ich die mal kurz um ein Handzeichen bitten? Ja, einige. Schön. Der Ostergarten ist, wie die meisten wissen, aber einige eben noch nicht wissen, eine Möglichkeit, wo wir in den 3 Wochen vor Ostern das alte Jerusalem in unserer Gemeinde aufgebaut haben, lebendig werden lassen. Viele Besucher kommen zu uns, so 3.000, 3.500 werden das sein, darunter sehr viele Schulklassen und die können die alte Geschichte von Jesu Leiden, Kreuzigung und seiner Auferstehung hier kennenlernen, Jesus begegnen. Und ich weiß, dass einige von uns hier Jesus im Ostergarten oder mit Hilfe des Ostergartens tatsächlich kennengelernt haben und ein Leben mit ihm begonnen haben. Das ist eine tolle Sache. Das wirft seine Schatten voraus, das sagte Thomas ganz recht. Und um so eine große Sache auf die Beine zu stellen, brauchen wir sehr viele Mitarbeiter. Dazu werde ich auch in den kommenden Wochen noch einiges sagen. Heute soll's erstmal gehen um das Leitungsteam. Also ich bin gerade dabei, das Leitungsteam für den Ostergarten zusammenzustellen. Viele Teamleiter von vor 2 Jahren sind wieder dabei. Aber einige haben mir gesagt, nee, ich habe so viele andere Sachen, ich kann nicht mehr als Teamleiter dabei sein. Ich bin unterstützend auf jeden Fall noch da, aber nicht mehr als Teamleiter. Andere sagten mir, ja, ich bin gerne wieder als Teamleiter dabei, aber nicht alleine. Ich brauche noch jemanden an meiner Seite, der mit mir zusammen das Team leitet. Und das betrifft speziell jetzt die Teams für Gebet, Gestaltung, das Ordnerteam, das Rohbauteam und auch die Werbung. Und mein Appell an euch ist jetzt, wer sich da angesprochen fühlt, wer vielleicht schon im Ostergarten mitgearbeitet hat und sagt, ja, ich würde auch gerne mal als Teamleiter mit dabei sein, sprecht mich doch einfach an nach dem Gottesdienst. Ich bin dann da hinten im Foyer bei einer Tasse Kaffee, kommt auf mich zu und dann besprechen wir das miteinander. Und ich habe auch vor, noch mal einen Abend zu organisieren, wo alle die bisherigen Teamleiter und auch die interessiert sind, mal zusammenkommen und miteinander reden. Aber da werde ich euch noch informieren. Danke.
So, auf dem Weg, ich lege das Mikrofon erstmal weg, das stört mich jetzt. Auf dem Weg des christlichen Glaubens, so heißt die Überschrift über diesen Gottesdienst. Und ich habe ein Urlaubsfoto mitgebracht, das ich euch gerne zeigen möchte. Das Urlaubsfoto kommt noch nicht. Jetzt kommt es. Können wir mal versuchen, ob das besser wird, wenn wir das Licht hier oben ausmachen, dass man die Fotos irgendwie besser sehen kann? Vielleicht hilft das? Besser? Gut. Also, auf diesem schönen Eiland war ich in diesem Sommer zum Urlaub. Und meine Frau sagte, das scheint hier ein Volk von Maulwürfen und Tunnelbauern zu sein, wenn man dieses Foto sieht. Es ist also sehr steil. Und die Straßen sind zum Teil wirklich sehr atemberaubend in den Fels und durch den Fels gebaut worden. Vielleicht nur so viel, wir hatten uns für ein paar Tage ein Auto geliehen und es gibt auf der Südseite dieser Insel eine Autobahn, vierspurig ausgebaut, was für uns in Deutschland aber eigentlich unvorstellbar ist, zum Teil mit 10- und 12-prozentigen Gefällestrecken auf einer Autobahn. Das lässt interessante Schlüsse zu auf die Landstraßen, die dann in das Landesinnere führen. Da gab es dann also nicht nur 10- und 12-prozent Gefälle, sondern durchaus weitaus mehr und manchmal auch Straßen, wo nicht zwei Autos nebeneinander passten. Das war dann besonders schön. Verschlungene Wege sieht man hier. Ja, die Straßen laufen eben so, wie die Natur es zulässt und manchmal muss man zu sehr abenteuerlichen Konstruktionen greifen, um auch Wege zu finden, da wo die Natur keinen vorgesehen hat. Es gibt unterschiedliche Wege. Zum Beispiel gibt es auch solche Wege, die jetzt nicht so großartige Konstruktionen brauchen, die wir aber alle kennen. Wir wandern und kommen an eine Weggabelung. In diesem Falle sind es drei. Man kann nach rechts, nach links. Man kann auch auf die Bank sich setzen und Platz nehmen und drüber nachdenken, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Und man kann da auch sehr viel Zeit mit verbringen, wirklich drüber nachzudenken, wo ist der richtige Weg? Aber irgendwann muss ich mich entscheiden. Manchmal ist es auch so, dass ich gar keine Entscheidung zu treffen habe, sondern dass ich diese Entscheidung wegdrücke. Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Fand ich einen schönen Satz, den wollt ihr euch einfach mal so mitgeben. Wie oft suchen wir nach Gründen? Aber es gibt eben auch Weggabelungen, da können wir gar nicht einwirken, sondern die werden uns quasi vorgegeben. Wenn wir mal das nächste Bild noch sehen, da stellt ein anderer die Weiche. Und am Anfang sieht es so aus, als wären die beiden Wege, egal ob rechtsrum oder linksrum, identisch. Als ginge beides in die gleiche Richtung. Aber die Lebenserfahrung zeigt, das ist nur von kurzer Dauer. Irgendwann gehen die Gleise tatsächlich in deutlich unterschiedliche Richtungen. Und je nachdem, wie die Weiche gestanden habt, komme ich eben da oder da aus. Deswegen gibt es einen Bibelvers, der wunderbar darauf passt. Der steht im Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Manche sagen auch, er wird's wohl machen. Ich finde aber, er wird's wohl machen. Dieser Bibelvers diente einem Dichter zu einer Inspirationsquelle. Und zwar, wenn man das Kirchengesangbuch aufschlägt, gibt es ein Lied, das beginnt mit dem Vers, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man, dieses Lied hat 12 Strophen. Manche sagen ja, das ist der Unterschied. Heutzutage singen wir die eine Strophe 12-mal, um Lobpreis auszudrücken. Früher machte man eben 12 verschiedene Strophen auf die gleiche Melodie. Und immer wenn man das erste Wort eines jeden Verses sieht, dann ist das in der Drucktype hervorgehoben. Und wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, es sind diese 12 Wörter. Das wäre jetzt einer zu weit schon. Diese 12 Wörter. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Jede Strophe beginnt mit einem dieser Wörter und Paul Gerhardt hat quasi diesen Bibelvers dadurch meditiert, indem er auf jeden Vers, auf jedes Wort eine eigene Strophe gedichtet hat. Wir singen jetzt nicht alle 12, sondern die ersten 4 und die letzte. Und vielleicht guckt ihr zu Hause nach, man kann das auch im Internet googeln, der Text ist ja frei und deutlich gut verfügbar, dass ihr einfach mal seine Gedanken zu diesem Bibelvers in ihrer ganzen Fülle wahrnehmt. Die zweite Tätigkeit, zu der ihr jetzt aufgefordert seid, neben dem Singen ist, öffnet eure Portemonnaies. Wir werden einen Sammelbeutel durchgehen lassen und wir brauchen unbedingt euer Geld für das, was hier im Laufe der nächsten Wochen und Monate in diesem Haus passieren soll.
Guten Morgen. Wir gebrauchen in unserer Gemeinde immer wieder das Bild von der geistlichen Reise. Als ein Bild für den Weg zum Glauben und ein Weg des Glaubens auch an sich. Und ich mag das. Ich finde dieses Bild sehr hilfreich. Bevor ich dieses Bild kannte, habe ich das mit dem Glauben wie mit einem Ein-Ausschalter verstanden. Jemand glaubt nicht, Schalter aus. Wir laden ihn ein zu einem Gottesdienst zum Beispiel. Er hört eine vollmächtige Predigt und zack, fängt er an zu glauben. Schalter ein. Leider passierte das ziemlich selten. Und als ich dann das Modell der geistlichen Reise kennenlernte, verstand ich auch, wieso. Ich erkannte, dass zum Glauben an Jesus viele einzelne Schritte gehören, die so ein Mensch dann geht. Und jeder dieser Schritte ist wichtig und gehört auch schon zum Glauben. Ein Mensch muss erst einmal verstehen, dass es einen Gott gibt. Da braucht er eine biblische Gottesvorstellung, ein biblisches Menschenbild, ein biblisches Weltbild. Er muss die Bibel für sich entdecken, Jesus Christus für sich kennen und verstehen lernen und natürlich auch andere Christen kennenlernen und sehen, wie sie ihren Glauben leben. Denn christlicher Glaube ist keine Theorie, sondern ein Lebensstil. Und da muss man Vorbilder haben. Alle diese Schritte brauchen Zeit. Alle diese Schritte, ich sagte das schon, gehören auch zum Glauben. Und der Heilige Geist ist am Werk bei jedem dieser Schritte, wenn wir sie gehen. Dieses Modell half mir zu verstehen, dass es lange Zeit brauchte, bis die konfessionslos aufgewachsenen Menschen, atheistisch geprägt, die wir mit unserer Gemeindegründungsarbeit damals in Ost-Berlin erreichten, dass die lange Zeit brauchten auf einem Weg zum Glauben. Und vielleicht hilft dir dieses Modell ja auch zu verstehen, dass du deine Zeit brauchst und das Glaube nicht über Nacht kommt. Aber wenn christlicher Glaube eine Reise ist, ist es dann so, wie in dem Sprichwort, das Konfuzius zugeschrieben wird, der Weg ist das Ziel? Ist es nur wichtig, überhaupt irgendwie Schritte auf der geistlichen Reise zu gehen, egal welche? Oder ist es so, dass die Schritte auch eine Gewichtung haben, auch dass es ein Ziel gibt? Hat die geistliche Reise ein Ziel oder hat sie vielleicht mehrere Ziele? Und mit diesen Fragen im Hinterkopf, lasst uns auf Gottes Wort hören und von Paulus, dem Apostel Jesu Christi, lernen. Und ich lese uns zusätzlich zum Predigttext noch den Vers 13 davor. Es heißt ja auch, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Sie können sich aber nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Und sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn Boten mit der Botschaft ausgesandt worden sind. Aber genau das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was vorausgesagt war. Welche Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen? Doch nicht alle sind dem Ruf der guten Nachricht gefolgt. Schon der Prophet Jesaja sagt: Herr, wer hat schon unserer Botschaft Glauben geschenkt? Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Haben Sie vielleicht die Botschaft nicht gehört? Aber natürlich haben Sie die Botschaft gehört. In den Heiligen Schriften heißt es ja, Ihr Ruf ging über die ganze Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen, war er zu hören. Ich frage weiter, hat vielleicht das Volk Israel die Botschaft nicht verstanden? Oh doch. Der erste Zeuge dafür ist Mose, wenn er sagt, ich will euch Israeliten eifersüchtig machen. Auf ein Unvolk, sagt Gott, ich reize euch zum Zorn über ein Volk ohne Einsicht. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, sagt Gott. Ich habe mich denen gezeigt, die nicht nach mir fragten. Über Israel dagegen heißt es an derselben Stelle, Tag für Tag habe ich einladend die Hände ausgestreckt nach einem Volk, das mir nicht gehorcht und ständig widerspricht. Am Anfang dieses Predigtextes schildert Paulus so in einer Art Kettenschluss Stationen auf dem Weg dahin, dass Menschen sich zu Jesus bekennen und seinen Namen anrufen. Am Anfang werden Boten mit der Botschaft von Jesus ausgesandt. Diese Boten treffen auf Menschen, teilen in ihre Botschaft mit, in Worten und Taten. Menschen hören diese Botschaft und schenken ihr, Jesus selbst ist natürlich, ihr Vertrauen und sie kommen zum Glauben. Sie bekennen sich zu Jesus, da geht es um die Taufe auch und sie rufen ihn an. Das ist eine sehr komprimierte Darstellung der geistlichen Reise, finde ich. Und wir sehen hier und überhaupt in dem ganzen Kapitel 10 des Römerbriefes, dass es für Paulus große und kleine Schritte waren, die auf dem Weg zur geistlichen Reise führen. Bei ihm ist es aber vor allem wichtig, dass es zu einem Ziel führt, dass die geistliche Reise zu einem Ziel führt und dass die Leute auch bei diesem Ziel ankommen. Von welchem Ziel spricht Herr Paulus? Wenn wir uns noch mal erinnern an den Predigtext vom letzten Sonntag, der fing so an, liebe Brüder und Schwestern, mein Herzenswunsch und meine Bitte an Gott ist, dass die Angehörige meines Volkes gerettet werden, nicht zugrunde gehen. So in Vers 11 auch. Was meint Paulus damit? Paulus sah eine große, verhängnisvolle Katastrophe auf seine Landsleute, wie auch auf alle anderen Menschen zukommen. Gott, der Schöpfer und Herr unserer Welt, das war ihm klar, wird uns richten, die Menschheit richten. Jeder Mensch, jeder von uns wird sich vor ihm verantworten müssen. Und dann wird Folgendes passieren. Alle Ungerechtigkeit, aller Hass, alle Gewalt, alle Gleichgültigkeit, alle Lieblosigkeit, alle Lüge und Gemeinheit, all das wird zur Sprache kommen. Und das wird so sein, dass wir damit konfrontiert werden. Wir müssen die Konsequenzen all dessen tragen. Und in einem Bild stellt sich das für mich so dar, das wird wie ein Tsunami sein. Eine gewaltige, riesige, viele Meter hohe Sturmflut, die eine schmutzige Welle auf uns zutreibt. Und kein Mensch kann dieser Sturmflut entkommen. Etwas früher im Römerbrief hat Paulus gesagt, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Was uns in dieses Gericht Gottes, in diese Sturmflut treibt, das ist unsere Entfremdung von Gott, ist, dass unsere Beziehung zu Gott nicht intakt ist. Wir kennen Gott nicht wirklich. Unser Herz schlägt nicht für ihn. Unsere Beziehung zu ihm ist oft gestört und kalt, obwohl es eigentlich ganz anders sein sollte. Und unsere geistliche Reise hat das Ziel, dass wir in diesem Gerichtstsunami, in dieser Sturmflut, die uns alle wegspülen wird, wo wir mit den dunklen Seiten unseres Lebens konfrontiert werden, dass wir in dieser Sturmflut gerettet werden. Das Ziel der Reise ist, dass wir die Gerechtigkeit Gottes finden und an ihr festhalten, unser ganzes Leben lang, dass wir vor Gott bestehen können, dass wir in Ewigkeit eine tiefe Beziehung zu Gott haben, die nicht gestört wird, zerstört wird, die heute beginnt und die bleibt. Das ist das Ziel. Der Punkt ist, auf der geistlichen Reise zu sein, ist keine Garantie dafür, am Ziel anzukommen. Das Volk Israel, die Juden, die waren damals Experten in Sachen geistlicher Reise. Was taten die nicht alles? Die feierten fromme Feste, Gottesdienste. Sie lasen die Bibel. Sie hatten Propheten, die ihnen direkte Botschaften von Gott überbrachten. In Vers 2 im Römerbrief Kapitel 10 heißt es, ich kann Ihnen bezeugen, sagt Paulus, dass Sie sich mit brennendem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Sie nahmen ihre geistliche Reise leidenschaftlich ernst. Sie nahmen Gott leidenschaftlich ernst. Sie wollten Gott mit allen Aspekten ihres Lebens ehren und gehorchen. Und sie hatten die Botschaft von der Gerechtigkeit, die Gott durch Jesus für sie bewirkt, gehört. Sie hatten sie auch verstanden, aber sie haben sie nicht angenommen. Sie haben der Botschaft, dass Jesus für sie am Kreuz starb, kein Vertrauen geschenkt. Und deswegen kamen sie nicht ans Ziel. Wir können, dazu sage ich gleich noch mehr, wir können viele christliche Dinge tun. Also wir können im Hauskreis sein, christliche Bücher lesen, Predigten hören, Gottesdienste besuchen, auch in Gottesdiensten mitarbeiten. Wir können Bibel lesen, wir können beten, wir können Lobpreislieder singen. Und das alles ist ja auch gut. Das sind möglicherweise wichtige Schritte auf deiner geistlichen Reise. Aber das alles ist noch nicht das Ziel der geistlichen Reise, deiner und meiner geistlichen Reise. Das alles schützt uns nicht vor diesem Tsunami, vor Gottes Gericht. Und damit bin ich bei dem dritten Punkt meiner Predigt. Was tut Gott auf deiner geistlichen Reise? Was tut Gott, damit du zum Ziel kommst? Wir lesen in unserem Predigttext im Vers 20, Gott lässt sich finden von denen, die ihn nicht gesucht haben. Gott zeigt sich, Gott offenbart sich. Und in Vers 21, Tag für Tag hält Gott einladend die Hände ausgestreckt, obwohl du vielleicht noch gar nichts von ihm wissen willst, obwohl du ihm widersprichst. Das zeigt uns doch, Gott ergreift die Initiative zu unserer geistlichen Reise. Geistliche Reise, das sind nicht Klimmzüge, wo wir uns immer mühsam Zentimeter für Zentimeter mehr ans Ziel rankämpfen, sondern es ist ein Gott, der die Sehnsucht in uns weckt, der uns lockt auf diesen Weg, der uns entgegenkommt, der sich uns zeigt und auch zeigt, wie wir zum Ziel kommen. Und dann tut Gott noch etwas auf dieser geistlichen Reise. Er tut etwas, was außer ihm kein anderer tun könnte. Und das wird im Römerbrief als seine Gerechtigkeit, als die Gerechtigkeit Gottes beschrieben. Und dabei geht es nicht um eine Eigenschaft, die Gott hat, wie wir von der deutschen Sprache vermuten könnten, sondern es geht um das, was Gott tut, für dich und für mich tut. Es geht um Jesus Christus, der am Kreuz starb, für unsere Schuld, für unser Versagen, für unser Versagen darin, das Gute und Richtige zu tun, das wir zwar oft kennen, das wir aber nicht auf die Kette kriegen. Sein Blut, das Blut von Jesus, wurde stellvertretend für unseres vergossen. Und Gerechtigkeit Gottes heißt nun, Gott hat in der Person von Jesus an unserer Stelle, an deiner und meiner Stelle, den Preis bezahlt für all das Böse, wo wir mit drin hängen. Ich lese uns den Vers 4 vor. Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg. Vielmehr gilt jetzt alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden. Das tut Gott als ein Geschenk. Gerechtigkeit Gottes, das ist sein Geschenk an uns. Ein Bild, was auch im Alten Testament in der Bibel verwendet wird, ich übertrage das so ein bisschen in die heutige Zeit. Stell dir vor, du wirst zu einem feierlichen Anlass eingeladen. Ein großes Fest, wunderschön, Prominenz ist da, Presse ist da, du freust dich. Aber du hast schmutzige, zerrissene Kleider. Du bist in keiner Weise so angezogen, dass du dort aufkreuzen könntest. Und die Türsteher lassen dich erst gar nicht rein, nicht in diesem Aufzug. Und dann kommt jemand und der gibt dir einen edlen Anzug von Armani und der passt dir auch noch. Der sitzt perfekt. Das ist es, was Gott durch Jesus für dich und mich tut. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt bin ich beim vierten Punkt. Was ist denn dein Part, um zu diesem Ziel zu kommen? Und ich lese uns nochmal aus dem Römerbrief Kapitel 10, Vers 3 vor in der Übersetzung, der Einheitsübersetzung. Da sie die Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene aufrichten wollten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ganz positiv gesagt heißt das, wir müssen diese Gerechtigkeit Gottes, von der ich eben gesprochen habe, erkennen, sie verstehen und uns ihr unterordnen, ihr unterwerfen. Wie geht das? Wie ordnet man sich der Gerechtigkeit unter? Ich sage das mal so, es geht darum, dass wir anerkennen, dass wir es niemals selbst schaffen, wirklich gut zu sein. Selbst in unseren besten Momenten nicht. Sich der Gerechtigkeit unterordnen, Gottes unterordnen, heißt einen Blick in den Abgrund deines Herzens zu tun, meines Herzens zu tun und dem nicht ausweichen, nichts vertuschen, nichts verdrängen. Und gleichzeitig unser ganzes Vertrauen darauf setzen, dass Gott uns durch Jesus gerecht macht. Jesus macht dich und mich vor Gott gerecht und gut. Sein Tod am Kreuz verändert dich. Einmal und immer wieder. Unsere Schuld, deine und meine Schuld wird dir vergeben. Du hast die Chance für einen neuen Anfang. Darauf gilt es zu vertrauen. Wenn wir das verstehen, wenn wir das im Vertrauen auf Jesus annehmen, dann kommen wir heil aus dem Tsunami raus. Dann sind wir mit Gott im Reinen, auch heute schon. Dann weißt du, ich habe mehr Fehler, mehr Abgründe in mir, als ich mir jemals eingestanden habe. Und doch, ich bin mehr geliebt. Ich bin mehr angenommen, als ich es mir jemals erhofft und erträumt habe. Und dann spürst du eine ganz tiefe Gelassenheit, einen ganz tiefen Frieden in dir. Und ein erster Schritt, das anzunehmen, wirklich ganz konkret zu werden, das ist die Taufe. Wir bieten ein Taufseminar an. Wir haben das vorhin angesagt, das steht auf dem Zettel. 24.09. Taufseminar bei uns. Wenn du wissen willst, wie du diese Gerechtigkeit Gottes annimmst, komm zum Taufseminar. Zum Schluss möchte ich noch über Schwierigkeiten sprechen. Auf dem Weg, diese Gerechtigkeit Gottes sich unterzuordnen. Das klingt ja alles so leicht, so einfach. Warum haben die Landsleute des Paulus das abgelehnt? Warum lehnen heute das so viele Menschen ab? Noch einmal Kapitel 10, Vers 3. Sie begreifen nicht, dass Gott selbst eingegriffen hat, damit die Menschen vor ihm als gerecht bestehen können. Deshalb suchen sie, durch eigene Anstrengung Gerechtigkeit zu erringen, anstatt sich Gott zu unterwerfen. Die jüdischen Landsleute von Paulus suchten Gerechtigkeit dadurch, dass sie sich an die Tora, an Gottes Wort und Gottes Weisung hielten. Ich habe das in der vorletzten Predigt gesagt, die verstanden das mit der geistlichen Reise wie in einem Wettlauf, in einem Stadion. Es ging darum, einen besonderen Pokal zu gewinnen. Und sie waren sich im Klaren, sie sind qualifiziert für den Lauf und schon viele Kilometer unterwegs. Und dann passiert auf einmal Folgendes. Der Lauf wurde abgebrochen. Jemand anders kriegt den Preis, der überhaupt nicht losgelaufen ist. Das war für sie ärgerlich. Das kann doch nicht sein. Und das ist auch für uns anstößig. Das ist sehr menschlich, dass wir uns nicht leicht tun mit der Gerechtigkeit Gottes, mit diesem Geschenk. Ihr kennt das doch auch. Wenn wir etwas tun wollen, wenn du etwas tun willst, dann aber richtig. Und dann möchtest du auch selber ins Ziel kommen. Also mir geht das manchmal so, neulich auch, ich Krawatte angezogen, irgendwie in der Hektik saß sie ein bisschen schief. Dann saß ich da so und dann ein wohlmeinender Tischnachbar griff mir an den Hals, zog an der Krawatte und an meinem Kragen, um das zurechtzukriegen. Und ich sagte, Moment mal, das mache ich dann doch vielleicht besser selber. Das ist unangenehm, wenn einem einer so zur Hilfe kommt und vielleicht kommen muss, weil er das so sieht. Das ist demütigend. Wir wollen das doch lieber selber hinkriegen. Sich der Gerechtigkeit Gottes unterordnen. Das heißt zuerst, ich akzeptiere, dass ich es nicht schaffe. Du akzeptierst, dass du nicht besser bist als andere. Dass du nicht gut bist, weil du etwas tust, sondern weil Jesus etwas für dich getan hat. Ich glaube, das fällt uns schwer. Ganz besonders denen von uns, die so wie ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Aber nicht nur denen. Ich las in der Zeit, wo ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, in einem Artikel zum Thema Seelsorge, dass es höchst problematisch sei, wenn Kinder Moral, also das, was in der Familie erlaubt und verboten, was gut und böse ist, wenn sie also Moral mit dem Begriff Sünde verknüpfen. Warum soll das problematisch sein? Es hieß in diesem Artikel, weil Kinder aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung Sünde nur in einem moralischen Sinn, im Sinne von Gut und Böse, verstehen können. Und dadurch, so ging es dann weiter, verfestige sich durch die Verquickung von familiären Werten und evangelischer Ethik ein moralisches Verständnis von Sünde. In der Bibel ist aber Sünde etwas anderes. Es ist eine Lebenseinstellung, wo wir auf einen persönlichen Gott verzichten, wo wir Gott ausklammern aus unserem Leben, wo wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Hand aufs Herz. Wenn du christlich erzogen wurdest, hast du das nicht auch erlebt, dass Moral und Sünde verknüpft wurden, dass du etwas falsch gemacht hast? Das ist ja auch völlig okay. Kinder brauchen Regeln und Grenzen. Und dann hieß es aber, und das findet Jesus auch nicht gut, was du da machst. Was würde Jesus dazu sagen? Das ist nicht gut. Und das führt dazu, wenn Sünde und Moral verknüpft wird, dass wir in unserem Glauben auch leicht eine Tendenz haben, so erlebe ich das bei mir, moralisch zu sein, moralisch geprägt sind. Und dass wir schnell in diese Schiene reinrutschen, es geht doch im Glauben auch darum, bestimmte Regeln einzuhalten. Klar, Vergebung, Gnade, Gerechtigkeit Gottes, alles gut, aber dann geht's doch bitte wieder zur Tagesordnung. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, was ich alles tun muss. Und damit sitzen wir in einem Boot mit den Pharisäern. Damit versuchen wir, wie sie, unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und an die Stelle einer Beziehung zu Gott tritt ein moralisches Bewusstsein. Ich glaube, da ist was dran, was dieser Pastor in seinem Artikel geschrieben hat. Und unsere Herausforderung ist es, uns Tag für Tag der Gerechtigkeit Gottes unterzuordnen. Zu sagen, ich brauche das. Ich bin nicht gut. Und ich werde auch nicht gut sein. Jedenfalls nicht durch mein eigenes Tun, sondern nur durch das, was Jesus für mich getan hat. Und wenn wir uns so der Gerechtigkeit Gottes unterordnen, dann kommen wir zum Ziel unserer geistlichen Reise. Und eine gute Gelegenheit, das jetzt zu tun, ist das Abendmahl, was wir miteinander feiern, wo wir das annehmen, dass Jesus sich für uns gegeben hat, weil wir ihn brauchen, weil wir ohne ihn von dem Tsunami von Gottes Gericht weggespült würden, keinen Bestand haben würden. Ich lade euch ein, wenn ihr dieser Gerechtigkeit Gottes anvertrauen wollt, dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dann kommt zum Abendmahl. Lasst uns dieses Abendmahl gemeinsam feiern. Aber erst singen und loben wir Gott.
Der Website einer Gemeinde und da stand, wir lieben
Sonntage. Ich sag's nochmal, da stand, wir lieben Sonntage. Die Gemeinde liebt Sonntage. Ich dachte, wow, habe ich so noch gar nicht gesehen. Wie genial, wir können hier als Christen, als Menschen, als Geschwister zusammen sein, wenn wir müde sind von diesem Weg und wenn uns das anstrengt, dann ist das die Service Station. Hier gibt's Bananen und Wasser oder ich weiß nicht was bei den Radfahrern, die habe ich so vor Augen, was es da gibt. Wir dürfen hier zusammenstehen, im Abendmahl und besonders auch im Singen. Wir laden euch ein, aufzustehen und dem mal so nachzuspüren. Kannst du sagen, ich liebe Sonntage? Ich würde das so gerne in euren Gesichtern jetzt sehen.
Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst. hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke Gott für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Du zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus mir in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus, bloß zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus mir in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Für alle Zeit und in Ewigkeit, für alle Zeit und in
Thank you. seiner Gnade bereitet mit Brot und mit Wein. Wie die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Wie die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Trinkt von dem Blute des Lammes. Trinkt von dem Blute des Lammes.
Ich bitte jetzt mal Merle Pfeil und Mirjam Krause, dass ihr nach vorne kommt. Hallo. Morgen. Morgen, Merle. Ja, die beiden sind euch nicht unbekannt. Wir haben euch vor einiger Zeit getauft. Da habt ihr hier vorne gestanden und seid ins Taufbecken gegangen. Und jetzt seid ihr heute hier, weil ihr in unsere Gemeinde aufgenommen werden wollt. Und da freuen wir uns sehr drüber. Und wir haben für eure Mitgliedsurkunde, da steht auch ein Bibelvers drin, wieder euren Taufspruch genommen. Weil wir dachten, der ist so klasse. Und ich fange mal an, Mirjam, mit deinem Taufspruch. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Hört nicht auf zu danken, was Gott euch geschenkt hat. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Und liebe Mirjam, dieses in Jesus verwurzelt sein, das hat auch damit zu tun, in einer Gemeinde verwurzelt zu sein, in einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das wünschen wir dir, dass du gute Nährboden für Wurzeln hast hier in der Gemeinde. Und da möchte ich gleich auch für beten. Liebe Merle, dein Taufspruch, beziehungsweise jetzt Spruch für die Aufnahme, Hebräer 10, Vers 23 und 24. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Ja, Merle, wir freuen uns darauf, dass du uns anspornen wirst zu guten Taten. Und wir hoffen, dass wir dich auch motivieren, wirklich mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen. Und so möchte ich jetzt beten. Lieber Vater im Himmel, danke für Merle und Mirjam. Danke, dass wir sie taufen konnten und dass sie heute hier stehen und wir sie in unsere Gemeinde aufnehmen. Und das ist eigentlich nur ein Nachvollzug dessen, was schon passiert ist, dass sie hier ihren Platz gefunden haben, dass sie Freunde gefunden haben und dass sie hier in unserer Gemeinde einen Rahmen gefunden haben, wo sie Jesus, dich besser kennenlernen, dir nachfolgen und in ihrem Glauben wachsen. Und wir bitten dich, Jesus, dass du unseren gemeinsamen Weg miteinander mit Merle und Mirjam auch segnest und dass wir die beiden ermutigen können als Gemeinschaft. Und dass sie uns aber auch, dass wir durch sie gesegnet werden, durch das, was du in die beiden hineinlegst. An Liebe, an Freundlichkeit, an Begabung, aber auch an Gedanken, wo wir herausgefordert werden und wo wir uns korrigieren müssen vielleicht. Jesus, so segne du unseren gemeinsamen Weg. Danke, dass du Merle und Miriam in unsere Gemeinde gestellt hast. Amen. Ja. Bitteschön. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier das Richtige gehe. Ne? Bitteschön. Merle, das ist für dich. Bitteschön. Herzlich willkommen.
Ja, kommt. Es ist alles bereit. Wir haben wieder 4 Tische für die Abendmahlsfeier vorbereitet. 2 hier vorne, 2 an den Seiten. Da werden Conny Ziegenbruch und da wird Lea Körner stehen, hier vorne Rolf und ich. Bitte achtet drauf, es ist gerade an den Seiten nicht allzu viel Platz, dass nicht mehr als 10 oder 12 auf einmal sich um die Tische gruppieren. Wir können auch gerne 5, 6, 7, 8 Durchgänge machen. Vertraut darauf, wir haben für jeden ein Stück Brot und einen Schluck aus dem Kelch. Es gibt für alle genug. Wir sind alle eingeladen, die wir in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus stehen, die wir auf diesem Weg sind und kommt. Bevor das wir auf die Einsetzungsworte hören, die uns Rolf gleich sagen wird, wollen wir unsere Sünden bekennen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir danken dir, Gott. Zu dir dürfen wir kommen mit allem, was uns bedrückt. Dir gestehen wir ein, was wir sonst bestreiten, dass wir schuldig sind, jeder und jede. Wir sollten dich und den Nächsten lieben, aber wir haben uns mehr geliebt. Wir haben nicht immer verstanden, das Gute zu tun. Und das Böse zu meiden, ist uns nicht immer gelungen. Oft haben wir gar nicht gemerkt, was unser Verhalten bei anderen angerichtet hat. Nur du kannst helfen. Dir bringen wir unsere Schuld und Reue und bitten, vergib uns alle unsere Sünden. So spricht Gott der Herr. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Ich lese uns die Einsetzungsworte des Abendmahls. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr von diesem Becher trinkt und dieses Brot esst, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen, gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das Abendmahl gibst und dass wir dich jetzt, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, erleben können, erfahren können, dass wir Anteil an dir haben und dass du uns gewiss machst, dass wir durch dich vor Gott willkommen sind und Gerechtigkeit haben. Amen.
Amen.
Ich lade jetzt ein, dass wir wieder zu den vier Stationen kommen. Ich tue das gleich mit ein paar Worten vorher noch kurz. Lass es uns wieder so machen. Jeder gibt den Becher dem anderen weiter. Wer einen Einzelkelch nehmen will, reicht erst den Kelch mit Zuspruch weiter und anschließend nimmt er sich den Einzelkelch. So kriegt jeder, ist jeder in diesem, dass er den Kelch gereicht bekommt und weitergibt, mit hineingekommen. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Kommt.
ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Nebel ringsumher, ich seh dich nicht mehr, kann den Weg nicht mehr sehen. Doch dein Wort ist das Licht, das durch den Nebel bricht. Du führst mich an deiner Hand. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Deine Hilfe sehen. Tränen wischst du fort, tröstest durch dein Wort, Kraft zum Leben gibst du mir. Wie ein weites Meer ist dein Wort, großer Herr, unergründlich tief und rein.
Königlich dann kommt ihr gleich. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir sein. Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. In meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir.
Amen.
Dirk hat nicht geklappt. Ist die Kraft der Masse. Alle wollen sich erst noch mal setzen. Sollen sie auch. Ihr müsst ja sowieso gleich aufstehen, da draußen zur Türe rausgehen, euch rechts und links mit Kaffee und Tee versorgen, um noch ein bisschen hier zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen über das, was ihr heute erlebt habt. Vielleicht habt ihr auch etwas, was ihr jemandem anvertrauen wollt, was nicht für jedermanns Ohren ist. Hier vorne auf den Bänken findet ihr Menschen, die mit euch zusammen beten darüber. Herzliche Einladung auch dazu. Ihr könnt euch auch einfach segnen lassen. Auch das tut gut am Beginn einer neuen Arbeitswoche. Und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen und ich bitte euch dazu, nochmal aufzustehen. Ich habe einen irischen Segen mitgebracht, der ja häufig gekennzeichnet durch eine sehr humorvolle Art, mit den Dingen umzugehen. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen. Möge der Wind dir den Rücken stärken. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen. Deine Wege mögen dich aufwärts führen, freundliches Wetter begleite deinen Schritt. Und mögest du längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkt, dass du nicht mehr da bist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.